Dann auf Seite 29 das Thema Empfang. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht, ja, warum habe ich diese Lektion Empfang genannt? Werde ich gleich erklären. Lass uns zuerst mal diesen Vers lesen. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Apostelgeschichte 5, 32. Ja, und wenn ich jetzt diesen Vers höre, dann muss ich mich an meine Vergangenheit stark erinnern, weil der Pastor, durch den wir uns bekehrt haben, meine Frau und ich, der hat diesen Vers öfter benutzt, der sehr stark über den Heiligen Geist aussagt und sehr wichtig ist, sehr wichtig, weil er die Sache aus einer anderen Perspektive zeigt als viele anderen Texten oder das, wie viele anderen Menschen es erklären. Weil viele betonen über den Heiligen Geist, ja, die Gaben oder Prophezeien oder so. Und hier wird betont die Gehorsamkeit des Christens, der jetzt den Heiligen Geist will, oder Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihn gehorchen. Ein wichtiger Aspekt. Natürlich klammert dieser Aspekt nicht alle anderen aus. Und der Heilige Geist ist auch kein Pokal sozusagen für die Gehorsamkeit, ne? Wenn jemand den Heiligen Geist hat, sagt, ja, siehst du, ich bin gehorsam oder so, ne? Aber es ist einfach verbunden, dass man Gott liebt, dass man seinen Wille sucht, und dann bekommt man auch die Führung des Geistes und die Gegenwart des Geistes. Empfangen. Wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen, und wir haben schon öfter das kommentiert. Ja, wir bekommen den Heiligen Geist im Moment, wo wir uns bekehren, weil als wir hier das Thema Neugeburt besprochen haben, haben wir das erklärt. Ja, was ist die Neugeburt? Ist die Geburt aus dem Geist, die geistliche Geburt. Und was ist diese geistliche Geburt? Ist, wenn der Heilige Geist Kontakt mit uns aufnimmt, sage ich es mal so. Es ist schwer, das jetzt in ganz perfekten Worten auszudrücken, weil es eine geistliche Sache, aber ich sage mal so, wenn der Heilige Geist uns zum ersten Mal erfüllt oder wenn er unseren Geist belebt, weil unser Geist oder der Geist der Menschen und Jesus, der ist irgendwie, ich sage mal so, wie ein Luftballon ohne Luft oder so, so ähnlich sozusagen. Und wenn wir uns bekehren, dann bekommen wir schon mal den Heiligen Geist. Und das habe ich sehr stark auch gespürt im Tag, wo meine Bekehrung geschah. Am 11. Oktober 1987. An diesem Tag habe ich ganz klar gespürt, dass sich etwas Grundlegendes verändert hat in mein Leben. Dass ich einfach die Sache jetzt anders sehe. Völlig anders, völlig aus einem anderen Blickwinkel als vorher. Dass Gott lebendig war in meinem Herzen und so weiter und so weiter. Der Heilige Geist, wenn wir uns bekehren, der Kontakt mit Gott, der Heilige Geist, der stellt diesen Kontakt her mit Gott. Und hier habe ich geschrieben, zwei Momente. Und die Bibel, die redet immer über diesen Heiligen Geist, den wir bekommen, wenn wir uns bekehren. Und die redet auch über andere Momente, wo die Leute den Heiligen Geist empfangen haben. Und diese will ich jetzt in zwei Momente klassifizieren, sozusagen. Bei der Bekehrung. Das heißt, jede Person, die bekehrt ist, hat auch den Heiligen Geist in sich. Interessant, dass hier zum Beispiel Römer 8, Vers 9. Nelly, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, 9.
Der Heilige Geist in uns ist so ein Zeichen, dass wir Christen sind. Wenn jetzt ein Christ, jemand behauptet, er ist ein Christ, aber er hat den Heiligen Geist nicht, dann ist er kein Christ. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, interessant, dass der Apostel Paulus das hier quasi zwischen den Zeilen in Frage stellt. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, das heißt, er motiviert uns indirekt, dass wir nachfragen, ja, wohnt der Heilige Geist in mir, ne? In mir? Wichtig, dass wir uns selber das fragen. Weiß ich, ob der Heilige Geist in mir wohnt oder nicht? Ganz wichtige Frage. Und interessant hier dieses Wort, in, ne? Was heißt in? In ist wie jetzt, wenn ich jetzt ein Glas Wasser trinke, dann ist dieses Wasser dann in mir, ne? In meinem Magen, in mir drin, ne? Und dieses Wort wird dann oft benutzt in Bezug zum Heiligen Geist, dass er in uns ist. Und wenn wir uns bekehren, jede Person, die bekehrt ist, bekommt den Heiligen Geist, weil ja, Bekehrung genau das bedeutet, dass der Heilige Geist anfängt in uns zu wohnen, dass er unseren Geist belebt. Das heißt, niemand kann sich bekehren oder niemand kann das neue Leben haben und nicht den Heiligen Geist, weil das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Das heißt, das ist automatisch. Wenn jemand das neue Leben hat, dann hat er auch den Heiligen Geist. Das ist automatisch, weil das hängt total miteinander. Der Heilige Geist ist das Leben Gottes in uns. Ja, das ist ganz, ganz automatisch. Es ist wichtig, dass wir das betonen. Es ist hundertprozentig automatisch. Wenn sich jemand wirklich bekehrt und neu geboren wird, dann automatisch, hundertprozentig, bekommt er den Heiligen Geist. Aber wenn es dann so ist, dann müssen wir uns fragen, warum Jesus bestimmte Sachen gesagt hat, die nicht passen mit dieser Aussage. Und darum sage ich, das ist ein zweites Ereignis. Wie Johannes 20, 22, sehr bekannter Vers. Ich schlage den mal hier auf in meiner Bibel. Johannes 20, Vers 22. Das war im Moment, nachdem Jesus auferstanden war, er kam zu den Jüngern und sagte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Sehr interessant. Und so wie ich das verstehe, war dieses Ereignis der Moment, wo die Jünger diesen Heiligen Geist bekommen haben, wie wir, wenn wir noch von Neuem geboren werden. Weil die Jünger, die hatten noch nicht den Heiligen Geist bekommen. Die Jünger waren Juden. Die Jünger waren religiös. Die Jünger waren, ja, die folgten die Lehre Jesu, die Gesetze Moses und so weiter, die waren gleichgestellt mit allen anderen Juden. Die waren noch nicht bekehrt. Das heißt, die hatten noch nicht das geistliche Leben in sich. Und wann geschah das? In diesem Moment, als Jesus kam und hauchte er sie an. Er hauchte sie an und sprach, empfangt Heiligen Geist. Wie jetzt Gott, als Gott Adam geschaffen hat, hat er das sowas Ähnliches gemacht, auf ihn gehaucht, geblasen und ihm das Leben geschenkt. Und hier in diesem Moment schenkt Jesus das geistliche Leben den Jüngern. Das geistliche Leben. Und hier wird es dann wieder problematisch, wenn man dann Apostelgeschichte 1,8 liest oder Apostelgeschichte 1,4 liest, wo Jesus sagt, wartet auf die Ausgießung, wartet auf die Taufe im Geist. Aber er hatte nicht hier in Johannes 20,22 denen schon den Geist gegeben. Versteht ihr? Das sind verschiedene Sachen. Der Heilige Geist, der kommt in verschiedenen Momenten. Ja, in einem Moment kommt er in uns und in anderen Momenten, wie jetzt Apostelgeschichte 1,8, den müssten wir schon auswendig kennen. Ne? Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Interessant, dass er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das heißt, er redet über eine Zukunft. Aber er redet hier am Anfang der Apostelgeschichte. Aber schon in Johannes 20, das heißt früher als hier, hat er schon auf denen gehaucht und gesagt, empfängt Heiligen Geist. Und hier sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn ihr den Heiligen Geist auf euch gekommen ist. Und wie unterscheiden wir diese zwei Situationen durch dieses Wort auf? Weil vorher, ne, hat Jesus den Heiligen Geist gegeben, dass er in den Apostel geht. Und hier auf, redet er von auf. Welche ist, was bedeutet das Wort auf? Auf ist ähnlich wie jetzt, wenn wir uns duschen. Das Wasser fällt auf uns, ne? Fällt auf uns. Ja. Und darum werden im Zusammenhang mit diesem zweiten Ereignis Begriffe benutzt wie angetan. Ihr werdet Kraft empfangen. Lass mal sehen. Hier habe ich geschrieben Apostelgeschichte 1,8, weil es sind verschiedene Bibelübersetzungen. Eine benutzt das Wort angetan, die andere das Wort bekleidet. Apostelgeschichte 1,8. Ja, genau. Die verschiedenen Übersetzungen, die benutzen verschiedene Worte hier. Bekleidet mit Kraft. Das heißt, was ist eine Bekleidung? Kleider sind Sachen, die auf unserem Körper sind und nicht in uns, logischerweise. Und das betont immer diesen Unterschied. In und auf. Aber warum brauchen wir denn den Heiligen Geist in uns und auf uns? Ne? Ja, ich würde sagen, das ist sowas wie eine Vollkommenheit, dass der Heilige Geist uns von innen und von außen um uns herum ist. Ne? Das heißt, ich versuche nur die Bibel zu erklären, warum die Bibel diese Worte benutzt und warum Jesus selber diese Unterscheidung macht. Ja, das Thema Geistestaufe werden wir in der Lektion 10 ausführlich beschäftigen. Ja, heute geht es nur um das Thema den Heiligen Geist empfangen. Und natürlich würde ich mich nicht freuen, wenn wir nur jetzt unseren Kopf füllen mit Ideen über den Empfang des Heiligen Geistes, sondern dass wir wirklich uns fragen, ja, welche Art vom Heiligen Geist habe ich jetzt bekommen, ne, bei meiner Bekehrung sowieso, und gibt es noch was anderes und so weiter. Ne? Epheser 4, 16. Stefan, würdest du bitte diesen Vers lesen? Hier Epheser 4,16 fasst zusammen den ganzen Kapitel. Epheser, das ganze Kapitel, redet über den Heiligen Geist, wie er die Gemeinde baut, wie der Heilige Geist die Gemeinde baut. Das heißt, wie Jesus durch den Geist die Gemeinde baut, ist ganz klar. Das ganze Kapitel redet über dieses Thema. Und der Heilige Geist, der gibt seine geistlichen Gaben zur Erbauung der Gemeinde, ist auch ganz wichtig, weil wenn wir sagen, ja, wir haben den Heiligen Geist bekommen in uns. Und was macht dieser Heilige Geist in uns? Er verändert uns von innen. Das heißt, er schenkt uns die Liebe, er schenkt uns die Frucht des Geistes, er schenkt uns, ne, die Geduld und so weiter in uns, in unser Herz. Alles wichtig, der Heilige Geist in unser Herz, in uns, lässt uns die Bibel besser verstehen und so weiter. Aber wozu ist dann gut dieser Heilige Geist, der, oder nicht dieser Heilige Geist, natürlich geht immer um den gleichen Geist, aber wozu ist das gut, wenn er dann auf uns kommt? Ne, dass eine Sache, die Jesus gemacht hat, nur nachdem er zum Himmel gefahren ist. Weil heute ist doch Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt. Interessant, dass das noch heutzutage dieser Feiertag noch gehalten wird, ne? Christi Himmelfahrt. Und was hat Jesus bei seiner Himmelfahrt gemacht? Oder was ist passiert bei seiner Himmelfahrt? Ne? Hier Apostelgeschichte, ich denke, es ist im Kapitel 2. Lass mal sehen, Vers 33. Vers 33. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Ja, total wichtig, dieser Vers, weil wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, dass im Johannes 20, 22 Jesus über den Jüngern gehaucht hat und hat gesagt, empfängt Heiligen Geist. Aber das war vor seiner Himmelfahrt. Ganz logisch, ne? Das war, nachdem er auferstanden war, aber noch nicht zum Himmel gefahren. Okay? Und hier steht es, dass nachdem er, das heißt Jesus, zur Rechten Gottes erhöht worden ist. Das heißt, wann geschah das? Das geschah bei seiner Himmelfahrt. Nur bei seiner Himmelfahrt hat er was bekommen? Die Verheißung des Heiligen Geistes hat Jesus vom Vater bekommen. Und was hat er damit gemacht? Hat es ausgegossen über diese Jünger, die da in Jerusalem versammelt waren bei Pfingsten. Versteht ihr? Das sind verschiedene Sachen. Das heißt, diese Ausgießung des Heiligen Geistes bei Pfingsten ist was anderes als diesen Heiligen Geist, was Jesus über seine Jünger gehaucht hat. Das hier ist ganz klar, das wird ganz klar durch diesen Text. Und das soll unser Verständnis öffnen, dass der Heilige Geist in verschiedene Art und Weise arbeitet und dass wir verschiedene Sachen von ihm bekommen können oder dass wir ihn mehr von ihm bekommen können. Es gibt dieses Lied, immer mehr von dir. Das heißt, mehr von dem Heiligen Geist und nicht nur mehr in Quantität sozusagen, aber auch in mehr in verschiedene Art und Weise. Wozu dient das, dass die Apostel das hier bekommen haben? Dass sie diese Geistestaufe bekommen haben bei Pfingsten. Wir sehen, dass sie voll waren mit dem Heiligen Geist und haben gepredigt, haben evangelisiert, haben prophezeit, haben in Zungen geredet, haben Menschen geheilt und so weiter. Und das kann ich sagen aus Erfahrung, das heißt, die Erfahrung bestätigt das, also Menschen, die diese Geistestaufe bekommen haben, einfach mehr davon haben, das heißt, prophezeien mehr oder heilen mehr und so weiter, dass es stärker ist, diese geistlichen Gaben. Der Heilige Geist, der prophezeit auch durch Menschen, die nicht, das nicht bekommen haben. Zum Beispiel die Propheten im Alten Testament haben auch nicht die Geistestaufe, aber die haben trotzdem prophezeit und so weiter. Das heißt nicht, dass ohne diese Geistestaufe man kein Christ ist. Also nein, man ist ein Christ, man hat den Heiligen Geist bekommen, als man sich bekehrt hat. Ja, okay, jetzt habe ich über zwei verschiedene Sachen geredet, aber jetzt lass mich über eine dritte Sache reden. Das ist die Wiedererfüllung beziehungsweise Erneuerung. Zum Beispiel Stephanus und Paulus, von denen wird in diesen Texten, hier Apostelgeschichte 7,55 und Apostelgeschichte 13,9, gesagt, dass sie voll des Geistes waren. Und es gibt auch andere biblische Leute, von denen gesagt wird, die waren voll des Geistes. Das heißt, die hatten in einem bestimmten Moment ihres Lebens quasi einen Höhepunkt. Die haben eine Maximaldosis des Heiligen Geistes sozusagen. Wie kann ich das sagen? Ich sage es einfach so. In diesem Moment, das heißt, niemand ist die ganze Zeit voll des Geistes. Aber es gibt Momente, wo man besonders erfüllt wird. Zum Beispiel Stephanus, als er hier Zeugnis gab über Jesus, gepredigt hat und so, dann war er voll des Geistes. Und andere Leute, die dann in bestimmten Momenten voll des Geistes waren. Und es gab auch Leute, die von denen gesagt wird, dass sie voll des Geistes waren, einfach weil sie so vorbildlich lebten, dass sie so geführt waren vom Heiligen Geist, dass alle Menschen erkannt haben, wow, diese Person, die gehorcht wirklich den Heiligen Geist. Gut. Wie kann ich sagen, dieses hohe Höhepunkt im geistlichen Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt haben, so eine Erfüllung vom Heiligen Geist. Ich habe das schon sehr oft ist auch nicht das richtige Wort. Ich habe das mehrmals, ich habe das zigmal erlebt, so eine Erfüllung vom Heiligen Geist in bestimmten Momenten. Zum Beispiel einen Tag, als ich lief, im Dorf, wo wir lebten, in Brasilien, und es fing an zu regnen. Und dieser Regen war für mich in diesem Moment der Heilige Geist. Das war so eine geistliche Erfahrung. Und umso mehr es regnete, umso mehr spürte ich die Gegenwart des Heiligen Geistes in mir. Das war so ein, so eine Sache, die nie wieder passiert ist. Das war so eine Sache, die einfach geschah in diesem Moment. Ich habe gemerkt, dass Gott mich segnet durch diesen Regen, obwohl ich da pitschnass war auf der Straße und bin stehen geblieben, einfach um diese Erfahrung zu genießen. Es ist ein Beispiel. Da gibt es viele andere Beispiele, wo man jetzt so voll des Geistes ist, dass man weinen muss, ne? Oder dass man so voller Freude ist, man möchte explodieren, ne? Das sind solche Momente, wo man voll des Geistes ist, und das kann ich nur empfehlen, weil das mache ich auch selber jeden Tag, dass ich bete und zu Jesus gehe und sage: Jesus, ich will dich gehorchen, schenke mir mehr von deinem Geist, führe mich durch deinen Geist, gib mir deine geistlichen Gaben und so weiter und so weiter. Weil ich erkannt habe, dass es das hier wichtig ist, dass der Heilige Geist uns füllt und uns bedeckt, bekleidet, ne? Damit wir für Jesus dann auch sinnvoll arbeiten. Das ist natürlich das Ziel der Sache. Das heißt, nicht auch zum unseren Spaß oder so hat uns Jesus den Heiligen Geist gegeben, dass wir dann auch vorbildliche Christen sind. Gut, nächste Überschrift, suchen. Epheser 5, Vers 18. Schwester Nelle, würdest du bitte lesen?
Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Epheser 5, 18.
Ja, und wenn wir hier die grammatikalische Person oder den Deklination des Verbs sehen, ne, werdet voll Geistes. Ne? Das ist ein Imperativ. Imperativ sind, sagen wir so, Vorschläge oder quasi wie Vorschriften sozusagen. Er sagt, werdet voll Geistes. Und das lässt uns viele Ideen haben. Zum Beispiel die Idee, dass man selber mehr vom Heiligen Geist oder dass man selber was tun kann, dass man mehr vom Heiligen Geist bekommt. Ne? Er sagt, werdet voll Geistes. Wenn wir jetzt nichts tun könnten, um mehr vom Heiligen Geist zu bekommen, dann hätte dieses Imperativ hier keinen Sinn. Es hat nur Sinn, wenn wir das auch tun können. Ne? Das heißt, wir können das. Wir können sagen, ich möchte mehr vom Heiligen Geist. Ich möchte erfüllter werden. Ich habe schon viel vom Heiligen Geist, aber ich will randvoll werden, sozusagen. Ne? Natürlich sind immer die Worte immer schwach, aber das ist die Idee, randvoll vom Heiligen Geist. Und wenn er dieses Imperativ sagt, dann sollten wir uns fragen, ja, wie kann ich das dann machen? Und natürlich ist Gebet spielt eine wichtige Rolle. Gebet oder Loben oder Dankbarkeit und Gehorchen, ne, wie der erste Vers, was wir gelesen haben, Gehorchen ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir uns führen lassen vom Heiligen Geist. Wenn er uns führt und wir nicht gehorchen, dann zieht er sich zurück. Und das Gegenteil ist auch wahr, wenn er uns führt und wir lassen uns führen, dann erfüllt uns immer mehr. Ja, oder hier zum Beispiel durch Gebet und Handauflegen habe ich hier mehrere Verse genannt. Apostelgeschichte 4,31, 8, 15 und 17, 19, 2 und 6, wo man Leute, die Hände aufgelegt hat und sie haben jetzt diese Geistestaufe bekommen oder wurden voll des Geistes. Ist auch so eine Sache, die man machen kann. In meinem Fall geschah das auch so, als wir nach Deutschland kamen, als Missionare, noch 10 Tage bevor wir kamen, dann habe ich gebetet in der Gemeinde, wo ich Mitglied war, habe ich gesagt, Leute, betet für mich. Und das war in einem Tag, wo 380 Mitarbeiter von Gemeinden, von verschiedenen Gemeinden unseres Verbandes versammelt waren, und die hatten gefastet schon seit den letzten Abend. Das heißt, die hatten ja mehr als zwölf Stunden schon gefastet. Und ich habe gesagt, Leute, betet für mich, und die haben ihre Hände ausgestreckt über mir und ich habe diese Geistestaufe bekommen. Ne? In diesem Moment ist ein Beispiel. Und so haben wir auch viele andere Beispiele von Leuten jetzt, die Hände aufgelegt wurden und sie haben die Geistestaufe bekommen. Das ist wichtig. Die Methoden, ne? Das Wort Methode ist immer nicht so günstig in Bezug zu Gott, zu dem Heiligen Geist und so. Aber man sieht so im Neuen Testament, wie das so war im Neuen Testament. Gebet, ne, wie jetzt die Jünger in Pfingsten, 10 Tage lang. Weil es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe schon gebetet, aber ich habe noch nicht die Geistestaufe bekommen. Dann sage ich so ein bisschen ironisierend, aber ehrlich einfach. Ich habe gesagt, ja, hast du schon irgendwann mal 10 Tage lang gebetet? Ne? Warst du schon in einem Raum 10 Tage lang und gebetet die ganze Zeit? Ne? Es ist ein bisschen ironisch gemeint, aber im Grunde geht es darum, wie lange betet man? Wie viele Minuten oder Stunden oder Tage? Ne, es gibt, ich kenne einen Pastor, der ab und zu einem sich zurückzieht, zu einem abgelegenen Ort auf dem Land, wo er dann 2 oder 3 oder 4 Tage bleibt und nur betet und fastet oder so. Oder dann eine Gruppe von Pastoren da zum Land gehen und dann in ein Haus 3 oder 4 Tage nur beten und fasten oder so. Ne? Sowas gibt es in Brasilien öfter. Ne? Und dann kann man sagen, okay, diese Leute, die bekommen immer mehr von dem Heiligen Geist und die brauchen das auch, um die Gemeinden auch zu leiten und zu prophezeien und so weiter, ne? Was sie dann wirklich brauchen. Aber wir brauchen auch diese Salbung vom Heiligen Geist. Auch wenn wir jetzt keine Gemeindeleiter sind, brauchen wir auch die Salbung des Heiligen Geistes für unseren Alltag, dass wir für Menschen beten und sie geheilt werden oder dass wir Worte des Herrn weitergeben, was nichts anderes ist als Prophezeien. Dafür brauchen wir die Salbung des Heiligen Geistes. Gut, auf der nächsten Seite, Seite 32, Hinderung. Der Heilige Geist kann gehindert werden. Wenn er abgelehnt wird, drängt er sich nicht auf. Der Heilige Geist ist ein Kavalier oder Gentleman. Habt ihr sicher schon diesen Satz gehört irgendwann? Der Heilige Geist ist ein Kavalier. Wenn man sagt, hier nicht, dann zieht er sich zurück. Er ist sehr sanft. Der Heilige Geist, er ist sehr sanft in seiner Art. Und darum müssen wir auch sehr feinfühlig sein für seine Leitung, damit wir wirklich gehorchen. Er kann sich zurückziehen wegen Ungehorsam, fehlendem Gebet, Stolz, mangelnden Glauben, böse Absichten, wenn man ihn betrübt, wenn man die Beziehung zu Gott nicht aufrecht erhält, und wenn man von den geistlichen Sachen abgelenkt ist oder ungenügend das geistliche Leben pflegt und so weiter. Das sind Beispiele, wie man jetzt den Heiligen Geist quasi unter den Teppich kehrt im Laufe der Zeit unbemerkt. Und es gibt dann Leute, die dann irgendwann nicht mehr die Führung des Geistes haben in ihr Herz. Und sie merken das gar nicht, weil sie leben dann im Endeffekt gesetzlich. Die sagen, ja, ich habe doch die Bibel und da steht alles, was ich tun muss und so. Die haben gar nicht gemerkt, dass sie den Heiligen Geist ausgeschlossen haben. Und sie leben nur von der Buchstabe. Ne? Und die Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Ist, ne, da müssen wir sehr aufmerksam sein, dass wir nicht in diese Falle reintappen. Zu denken, ja, ich schaffe das schon alleine, ein Christ zu sein. Ich kenne die Bibel und ich mache das, was dort steht. Ne? Das heißt, natürlich sollen wir nicht gegen die Bibel handeln, aber ein Christ sein ist mehr. Ist mehr. Das heißt, in jeder Minute geleitet werden von dem Heiligen Geist. Nächste Überschrift, Angst vor dem Heiligen Geist. Das schreibe ich aus eigener Erfahrung und ich habe schon ein paar Leute getroffen, die diese gleiche Erfahrung gemacht haben, die ich auch gemacht habe. Eine Person hat mir gesagt, als ich 11, 12 Jahre alt war und dieses Thema dann diskutiert wurde in einem Kreis über den Heiligen Geist oder über die Geistestaufe und so, in diesem Kreis von der Landeskirche, ne, weil meine Eltern gehören zur Landeskirche und mit der hatte ich ausschließlich Kontakt mit der, bis ich dann 17, 18 Jahre alt war. Diese Person hat Folgendes gesagt. Passe auf, wenn du betest, um den Heiligen Geist zu bekommen. Kann es passieren, dass ein Dämon, ein böser Geist, diese Gelegenheit nutzt und in dich eingeht und du meinst, du hättest den Heiligen Geist bekommen, aber du wurdest vom Teufel besessen. Und das hat mir Angst eingejagt, dieser Satz, was mir nicht abgehalten hat, weiter zu beten und bitten um den Heiligen Geist. Weil dann später, nach ein paar Jahren, habe ich dann wieder die Bibel gelesen und diesen Vers Apostelgeschichte 1,8 gelesen, wo mir dann wieder erweckt wurde, diesen Wunsch, diese Bekleidung mit Kraft zu bekommen. Und die habe ich dann auch gesucht und gebetet, aber immer so mit einer bestimmten Angst im Hintergrund. Und noch viele Leute heute haben Angst vor dem Heiligen Geist. Und ich sage, ja, der Heilige Geist ist gefährlich. Jetzt für uns nicht, ne? Für uns Christen ist er super toll, ne? Aber er ist gefährlich für die, die ihn nicht haben, weil der Heilige Geist uns Kraft schenkt, Zeuge zu sein. Er schenkt uns Kraft, für Gott zu arbeiten, viel mehr zu arbeiten, viel mehr Erfolg zu haben in unserer Arbeit für Gott, so dass der Reich des Feindes sich viel mehr fürchtet vor Menschen, die voll des Geistes sind, als vor Menschen, die nicht voll des Geistes sind. Versteht ihr? Darum sage ich mal, der Heilige Geist ist gefährlich, in Klammern. Ne? Für den Teufel, für den Feind ist der Heilige Geist gefährlich. Und darum versucht der Teufel Angst einjagen, den Menschen Angst einjagen vor dem Heiligen Geist. Und sagen, ja, pass auf, der Heilige Geist und so weiter. Ne? Mit dem muss man aufpassen und so. Es gibt diese berühmte Geschichte von dem Mann, ne, der zu einer Frau gesagt hat, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll dich heiraten. Ne? Und die Frau hat geantwortet, und was soll ich machen mit meinem Mann und meinen 7 Kinder? Oder so, ne? Und dann wird dieser Witz erzählt, oder so ähnliche Witze werden erzählt, um den Leuten klar zu machen, ja, bitte vergiss das mit Prophezeiung und Heilige Geist, bitte stell das ab. Ne? Verstehst du? Zwischen den Zeilen wird das den Leuten gelehrt, dass Prophezeiungen und Offenbarung gefährlich sind. Und natürlich gibt es viele falsche Prophezeiungen, logischerweise. Und Jesus hat auch gewarnt, ne, passt euch auf gegen die falschen Propheten. Aber Jesus hat nicht gesagt, alle Propheten sind falsch. Nein, er hat gesagt, nur die Falschen sind, ne, gefährlich. Nur die Falschen sind nicht gut. Warum? Ja, weil die Guten so gut sind. Das ist das Problem. Ne? Falschgeld wollen die Leute, die Kriminellen wollen Falschgeld machen. Warum? Ja, weil das richtige Geld so viel wert ist. Und darum will der Teufel auch falsche Prophezeiungen hervorrufen durch jetzt falsche Christen. Weil die richtigen Prophezeiungen so wichtig sind für das Reich Gottes. Genau das, deswegen. Und darum müssen wir wirklich schätzen. Wir müssen danken. Gott, danke für deine Propheten, danke für deine Zeichen und Wunder, danke für die Berufung etc. Danke für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir wirklich den Heiligen Geist haben, dann können wir auch entwickeln, die Geistesunterscheidungsvermögen. Wir können das entwickeln. Und wichtig ist hier Lukas 11, 9 bis 13, ne, wo Jesus das schon vorher sah, ganz klar, Jesus hat das schon vorher gesehen, dass man so einen Unsinn reden würde. Und was hat er dann gesagt? Ne? Ich lese das mal vor, das sind hier 4 Verse, das wäre ein bisschen zu lang, um das hier im Heft reinzuschreiben, aber es sind total wichtige Verse. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, denn wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und diese Verse, die sind total stark in Bezug zum Heiligen Geist. Weil schaut ihr, was ist eine Schlange? Was ist ein Skorpion? Das sind doch in der Bibel Worte, die für böse Geister benutzt werden. Ne? Schlange ist der Teufel. Skorpion ist in Offenbarung auch ne, Bild für böse Geister. Das sind Tiere, die giftig sind. Tiere, die den Menschen schaden wollen. Und was steht hier? Wird ein Vater einen Skorpion geben, eine Schlange geben für ein Kind? Nein. Wird Gott seine Kinder eine Schlange geben, einen Skorpion, das heißt ein böser Geist? Nein, er wird den Heiligen Geist geben. Den Heiligen Geist geben. Das ist eine total wichtige Lektion. Wenn wir zu Gott gehen und sagen, Gott, gib mir den Heiligen Geist, dann wird Gott nicht, das heißt, diese Verse sind eine Versicherung, dass Gott nicht einen bösen Geist geben wird. Versteht ihr? Und eine zweite Lektion, die wir aus diesem Text nehmen, ist hier im Vers 13, den ich immer zitiere, öfter zitiere. Denen geben, die ihn bitten. Weil ich ganz am Anfang gesagt habe, ja, wir bekommen den Heiligen Geist automatisch. Wenn wir das neue Leben im Geist haben, dann haben wir den Heiligen Geist, weil das ist das Gleiche. Aber warum sagt dann Jesus hier, denen, die ihn bitten? Versteht ihr? Das sind zwei verschiedene Sachen. Den Heiligen Geist empfangen bei der Bekehrung ist das eine. Und hier spricht Jesus über was anderes. Über eine zweite Sache. Über eine Bekleidung mit Kraft oder eine Ausgießung des Geistes. Oder wie man jetzt in übertragenen Sinn sagen könnte, so eine Dusche des Geistes sozusagen. Ne? Ausschüttung. Wenn wir das Wort Ausschütten hören, was denken wir? An eine Dusche oder so, ne? Das meint hier Jesus. Bitten, zu Gott gehen und sagen, Gott, gib mir, ne? Gib mir. Und ihr merkt in diesen Verse hier, Lukas 11, 9 bis 13, dass Jesus diesen Vergleich macht. Ja, ein Vater, ein menschlicher Vater, was wird er, ein menschlicher Vater, seinen Sohn geben? Das Beste. Das Beste, was er hat. Ne? Er wird das Beste geben, was er hat. Und was gibt Gott? Den Heiligen Geist. Was ist dann der Heilige Geist? Das ist das Beste, was Gott hat. Ne? Viele Leute beten, dass die jetzt ein Porsche wollen oder dass sie ein neues Haus haben wollen und so weiter. Aber was ist das Beste, was Gott hat und der uns geben möchte? Den Heiligen Geist. Das ist viel besser als alles andere. Der Heilige Geist will uns Gott geben. Das ist das Beste. Und darum sollen wir auch bitten. Wenn wir sagen, ich möchte haben das Beste, was Gott zu geben hat. Was bitte ich dann? Den Heiligen Geist. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Ich möchte, dass Gott mir das Beste gibt, was er hat. Natürlich ist das Beste, was er hat, ja, Jesus und der Heilige Geist. Das heißt, er selbst. Weil Jesus und der Heilige Geist sind Gott selbst. Das heißt, Gott hat uns zu schenken, ihm selbst. Jesus hat gesagt, wenn wir an ihn glauben, dann kommt der Vater und der Sohn und wohnen in uns. Das heißt, Gott wohnt in uns. Das ist das Beste, was uns passieren kann, dass Gott in uns wohnt. Halleluja. Halleluja. Hier auf Seite 32 unten, Emotionen. Ja, da ist die, sagen wir so, der Sumpf. Der Sumpf, wo viele untergehen oder viele hängen bleiben. Weil, wie gesagt, es gibt viel Unsinn, was im Namen des Heiligen Geistes gemacht wird. Aber wieso? Ne? Wieso passiert dieser Unsinn? Weil die Leute nicht unterscheiden können oder einige Leute nicht unterscheiden können, die eigenen Emotionen und der Einfluss des Heiligen Geistes. Weil es sind zwei ganz verschiedene Sachen, weil der Heilige Geist geistlich ist und der Geist ist ein Teil von uns. Ich sage immer, ne, der Mensch ist Körper, Seele und Geist. Und der Heilige Geist, der arbeitet in unserem Geist. Und die Emotionen, die wo legen die? Die legen in unsere Seele. Die sind seelisch. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen, aber viele Menschen, die können das nicht unterscheiden, vermischen das und dann passiert viel Unsinn. Wenn Menschen jetzt sagen, ich habe das Gefühl, ich muss umziehen nach England oder so, ne? Und damit wollen sie sagen, der Heilige Geist hat mir befohlen, nach England zu ziehen. Das meinen sie oder das wollen sie zu verstehen geben, aber das ist gar nicht geschehen, weil in der Aussage selbst das ganz klar war. Ich habe das Gefühl. Das heißt, wenn ihr irgendjemand hört, der sagt, ich habe das Gefühl und so weiter und so fort, dann wisst ihr schon, das ist seelisch. Seelisch. Und die Seele ist nicht der Heilige Geist. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, Gott hat mir dies und das gesagt, dann müssen wir schon aufpassen. Da müssen wir Respekt vorhaben. Es heißt nicht, dass wir das gehorchen müssen, aber zumindest Respekt haben. Ne? Wie jetzt der Prophet Agabus hat Paulus gesagt, du wirst in Jerusalem gefesselt und so weiter. Und Paulus, was hat er getan? Er hat Agabus nicht ausgelacht und sagt, du hast das aus dem Fleisch geredet, das war seelisch, was du gesagt hast. Nein, der hat Agabus respektiert. Er hat gezeigt, dass er Agabus als ein Prophet Gottes betrachtete, aber er hat ist trotzdem nach Jerusalem gefahren. Darum, wenn jemand kommt und sagt, Gott hat mir dies und jenes oder der Heilige Geist zeigt mir dies und jenes, davor müssen wir Respekt haben. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe das Gefühl dies und jenes, davor dürfen wir keinen Respekt haben, weil das ist aus der Seele. Das ist aus der Seele. Das sind Sachen, die Menschen sich ausgedacht haben. Versteht ihr? Das ist ganz gefährlich. Das sind ausgedachte Ideen oder Ideen, die sie aus der Luft gegriffen haben und sie wollen damit meinen, dass das der Heilige Geist ist und dass das Gott ist. Verstehen? Sie wollen Ideen, die sie aus der Luft gegriffen haben, anstelle des Wortes Gottes, des Schöpfers des Universums stellen. Das sind zwei ganz verschiedene Hausnummern. Ne? Eine Hausnummer ist am Anfang der Straße und die andere am Ende der Straße. Das sind zwei Polen, die gegensätzlich sind, die völlig gegensätzlich sind. Aber viele vermischen das. Das ist dann wirklich gefährlich, ne? Wie gesagt. Die Macht, die Kraft, die der Heilige Geist hat, ist so groß, dass der Teufel natürlich da arbeiten will. Und der flüstert dann falschen Christen oder Christen, die nicht richtig bekehrt sind oder die keine Geistesunterscheidungsvermögen haben, solche Sachen ein. Du hast das Gefühl, das, du hast das Gefühl, so und so. Wenn wir das Wort hören, ich habe das Gefühl, dann mache ich schon sofort zu. Weil wenn Gott mir was sagen will durch eine andere Person, dann muss diese Person auch kommen und sagen, Gott hat mir dies und das gezeigt. Und dann ist es schon eine andere Art und Weise, wie ich das aufnehme. Versteht ihr? Das sind ganz verschiedene Sachen. Und da müssen wir auch viel großen Respekt davor haben, wenn wir das im Mund nehmen. Wenn wir zu jemand gehen und sagen, Gott hat mir dies und das gezeigt, müssen wir auch ernsthaft darüber nachdenken, weil ansonsten würden wir hier den Namen Gottes missbrauchen, wenn wir prophezeien, lügnerisch prophezeien und das wäre Götzendienst. Ne? Das ist ganz schlimm. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, Gott hat mir dies und das gezeigt oder gesagt, dann ist es wirklich schlimm. Ne? Oder ist es wirklich gut oder ist es wirklich schlimm. Ne? Weil dann der Name Gottes im Spiel ist. Gut. Schwester Nelly, wie viel Zeit haben wir noch? Kann ich noch eine halbe Stunde? Gut, okay. Aber die Geräusche, die stören mich nicht. Bis jetzt haben sie uns nicht gestört. Ja. Gut. Ja. Mhm. Ja. Gut. Mhm. Gut. Seite 33. Oben Voraussetzungen zum Empfang. Ne? Dieser Vers hatten wir schon gesehen. Epheser 5, 18. Werdet voll Geistes. Dass wir uns nachfragen, ja, wie kann ich diesen Vers gehorchen? Und die Antwort, da steht es, Umkehr, Bekehrung. Apostelgeschichte 2, 38 und 40. Ne? Gehorchen. Da steht es ganz klar. Vielleicht wäre gut, wenn ich diesen Vers hier mal vorlesen. Apostelgeschichte 2, 38 bis 40. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, Buße tun, ne? Wenn wir uns bekehren, ist schon ein wichtiger Schritt, dass wir den Heiligen Geist bekommen. Gehorsam hatten wir schon gesehen, Apostelgeschichte 5, 32, ne? Das heißt Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt das Üben in der Gehorsamkeit, Üben, indem wir lernen, was Jesus gelehrt hat, studieren und das dann umsetzen, tun. Gebet, ne? Lukas 11, 13, ganz klar, denen, die ihn bitten. Das heißt, dass wir zu Gott gehen und sagen, Gott, bitte, gib mir den Heiligen Geist oder gib mir mehr von dem Heiligen Geist oder fülle mich mit dem Heiligen Geist. Ja? Sich es wünschen, keine Angst von ihm haben. Ne? Keine Angst haben. Das ist wichtig. Wenn ihr sagt, toll, der Heilige Geist, das ist das Beste, was Gott hat. Halleluja, das will ich unbedingt. Ne? Halleluja. Ne? Sich den Willen Gottes unterwerfen, von dem Heiligen Geist leiten lassen. Ne? Gehorchen, hat immer damit zu tun, gehorchen. Der Heilige Geist, der, ich sag mal so, er schubst uns mit leichten Stößen und wenn wir dann das spüren, oh, der Heilige Geist möchte, dass ich in diese Richtung gehe oder das mache und so, und wenn wir das dann tun, dann arbeiten wir zusammen mit dem Heiligen Geist, sind sozusagen Kollegen des Heiligen Geistes in diesem Sinn, das heißt, wir zusammen den Wille Jesu tun und dann wird er immer stärker in unserem Leben. Ne? Alkoholische Getränke meiden, Epheser 5, 18 hatten wir schon gelesen, ne? Berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geist. Das heißt, der Apostel Paulus, er stellt hier einen Gegensatz. Er sagt nicht das, sondern das andere. Und geduldig warten, Lukas 24, 49. Schlage mal hier auf, Lukas 24, 49, auch ein wichtiger Vers in diesem Bezug. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das heißt, Jesus hat gesagt, hört zu, geht mal hin nach Jerusalem und wartet, ne, und betet, bis ihr das bekommt. Und das Gleiche gilt für uns. Beten, warten, bis wir das bekommen. Wir können das nicht erzwingen. Wir können nicht zu Gott gehen und sagen, so, jetzt musst du mich auf der Stelle die Geistestaufe geben. Ne? Das geht nicht. Das heißt, beten und warten. Und wir können auch nicht zwingen, dass andere Leute das bekommen. Wir können die Hand auflegen auf andere Leute. Wir können für andere Leute beten und so weiter. Alles ganz normal. Aber das kann man nicht zwingen. Jesus hat gesagt, wartet. Wartet, ne? Und was haben die dann gemacht? Die haben diese 10 Tage lang gebetet und dann haben sie es auch bekommen. Warten und glauben. Hebräer 11, 6 schlage ich hier mal auf. Hebräer 11, 6. Lass mal sehen. Ja, Markus. Nein, ich habe mal geschaut. Ich schaue mal hier. Markus 11. 24, ja, hat mit dem Glauben zu tun, nicht direkt mit dem Heiligen Geist. Sowohl Hebräer 11, 6 wie Markus 11, 24 mit dem Glauben zu tun. Glauben, dass Gott diese Verheißung auch erfüllen wird. Ja, weil Jesus hat gesagt, wartet auf die Verheißung des Vaters. Aber interessant, dass Gott viele Verheißungen gemacht hat. Ganz, ganz viele. Und wieso sagt Jesus die? Als hätte Gott nur eine einzige Verheißung gemacht. Nee, aber er betont unter alle anderen Verheißungen, die als die wichtigste Verheißung des Vaters ist, dieses Angetanwerden mit Kraft, diese Geistestaufe. Und wenn Gott das verheißen hat, dann hat auch das eine Gültigkeit. Eine Gültigkeit. Und interessant, wenn wir sagen, ja, aber diese Verheißung, die gilt nicht für mich, sagen einige. Ja, diese Verheißung, die war nur für die Leute zur Zeit des Apostels, ne? Der Apostel. Wie können wir antworten oder was sagt die Bibel? Ganz klar gegen diese Idee. Wie beweisen wir anhand der Bibel, dass diese Verheißung auch uns gilt. Ja, Apostelgeschichte 2, Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung, ne, die Verheißung, das heißt diese Ausgießung des Geistes, euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Und alle, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Ja, ganz klar, Zukunft. Die Zukunft von Petrus sind wir. Wir sind die Zukunft von Petrus. Das heißt, die Leute, die Gott herzurufen wird. Alle, die Verheißung, die gilt allen, die Gott ruft zu seiner Gemeinde. Diese Verheißung, die Ausgießung des Geistes. Ganz klar. Apostelgeschichte 2, 39. Ganz, ganz, ganz klar. Ja, gut. Dann auf Seite 33. Zeichen des Empfangs. Auch ein wichtiges Thema, weil in der Apostelgeschichte wird oft geredet über den Empfang vom Heiligen Geist. So, als wäre das eine ganz normale Sache. Und es wird geredet von, ja, die und den haben den Heiligen Geist bekommen. Aber wie kann man sehen, dass jemand den Heiligen Geist bekommen hat? Ne, der Heilige Geist ist doch unsichtbar. Er ist unsichtbar. Ne? Den kann man nicht sehen. Den kann man nicht fotografieren, ne, und so weiter. Wie konnten die Leute dann so ganz normal reden über, ja, die haben den Heiligen Geist oder der hat den Heiligen Geist bekommen? Weil es nichts Mysteriöses ist, es war kein Geheimnis und es spielte nicht in, und der spielt kein Versteck mit uns. Der Heilige Geist, er ist nicht geheimnisvoll und sagt, ja, vielleicht hast du den Heiligen Geist bekommen oder vielleicht, wenn du dich anstrengst oder wenn dies oder wenn das, dann kriegst du vielleicht ein bisschen vom Heiligen Geist. Nein, im Apostelgeschichte ist das ganz klar. Wenn jemand den Heiligen Geist bekommen hat, dann wurde es allem klar, deutlich, so dass die dann gesagt haben, so, jetzt haben die den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, es gab ganz klare Zeichen. Ganz klare Zeichen. Und wenn man jemand jetzt fragt, hast du den Heiligen Geist oder nicht? Und wenn die Person dann antwortet, ja, ich weiß nicht ganz genau oder so, ne, dann ist diese Person wahrscheinlich nicht von Neuem geboren, ne, weil jeder, der von Neuem geboren ist, der hat den Heiligen Geist. Aber diese Geistestaufe, wenn man die bekommt, dann ist es auch ganz klar, wird es auch ganz deutlich. Ich kenne viele Leute, die diese Erfahrung erzählen. Wenn man diese Geistestaufe bekommt, dann passieren verschiedene Sachen. In meinem Fall, ne, so ein Kribbeln im ganzen Körper, und dass die Art, wie ich dann gebetet habe, sich verändert hat. Und in der Bibel wird erzählt von Leuten, die dann losgingen und evangelisierten. Und andere sind losgegangen und haben prophezeit. Andere sind losgegangen und in verschiedenen Sprachen gesprochen und so weiter. Aber es war ganz klar. Es war nicht so eine halbe Sache, wo man sagt, ja, ich weiß nicht und so. Nein, ganz klar, wenn man diese Geistestaufe bekommt, dann weiß man auch, dass man sie bekommen hat. Ja, muss man einfach betonen, dass es nicht so eine luminöse Sache ist. Ja, gut. Und Zeichen, andere Zeichen, die uns zeigen, dass wir den Heiligen Geist haben. Ne, zum Beispiel, frag dich, ob du folgende Bedürfnisse hast. Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Heiligkeit, Zeuge Jesu zu sein. Hast du die Gewissheit der Errettung? Diese Gewissheit gibt uns der Heilige Geist ab der Wiedergeburt. Ja, der letzte Abschnitt dieser Lektion. Der Heilige Geist wird nicht in einer religiösen Zeremonie empfangen, sondern durch ein Wunder. Das neue Leben im Geist und das unter der biblischen Predigt geschieht. Und auch diese Geistestaufe haben wir geredet. Unter Gebet, unter Fasten, unter Hände auflegen und so weiter. Aber nicht in einer religiösen Zeremonie. Ich war früher religiös, ich war Anhänger einer religiösen Institution. Und bei dieser Landeskirche, da wird gelehrt, wenn ein Kind die 3 Tropfen Wasser auf den Kopf bekommt, dann sind diese 3 Wasser die Bewirkung, bewirken das neue Leben im Geist und dass dieses Kind das Heilige Geist bekommt. Das ist ganz, ganz bibelwidrig. Ganz, ganz bibelwidrig, aber viele glauben das. Die sagen, ja, das Kind ist getauft, jetzt ist es neu geboren und hat den Heiligen Geist. Ja, das ist, ja, wir jetzt die Erfahrung haben, der Bekehrung und so weiter, wir wissen, dass das nur Unsinn sein kann. Aber es ist wichtig, dass wir das betonen. Den Heiligen Geist bekommt man nur durch diesen Faktoren, was wir heute in dieser Lektion gelernt haben. Ne? Ganz klar, ganz klar. Und ja, das Ziel dieser Lektion ist wieder nachzudenken, wie bekomme ich den Heiligen Geist, dass ihr dann auch das nachdenkt, dass ihr euch öffnet, dass ihr merkt, das ist ein biblisches Thema. Das ist nicht hier so ein Randthema, eine Randbemerkung des Neuen Testaments. Nein, der Heilige Geist ist jetzt der Gott, der unter uns ist. Jesus, der war unter den Menschen 33 Jahre lang, aber dann hat er den Heiligen Geist ausgegossen. Und heute ist der Heilige Geist hier. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht genügend achten und nicht genügend offen und nicht genügend gehorchen, dann verlieren wir, dann verpassen wir das Beste, ne? Seine Gaben und seine Führung und das alles, was er tun kann in unser Leben und durch uns. Halleluja. Amen. Amen.